Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider.
Hallo.
Grüße aus Mainz.
Wer von einem Leben in Fülle träumt, denkt oft an Partnerinnen oder Partner, Kinder, eine fröhliche Familie. So könnte es sein, Schritt für Schritt näher zum Lebenstraum. Was aber, wenn es sich anders entwickelt als erwartet? Antje Petersen aus Rüsselsheim am Main hat ihren Mann fürs Leben schon in der Schulzeit gefunden, Jan. Sie waren in einer Jahrgangsstufe, sogar ihre Väter kannten sich schon seit der Schule, hatten zusammen Abitur gemacht. Antje und Jan haben geheiratet mit Kinderwunsch. Paul kam zur Welt, doch er erkrankte immer wieder. Die Diagnose? Paul hat eine sehr seltene Stoffwechselerkrankung, Morbus Hunter. Paul ist heute 12. Antje und Jan haben noch ein weiteres Kind bekommen. Lotta ist knapp 6 und gesund. Welche Erfahrungen Antje Petersen als Mutter macht und wie ihr Familienleben gelingt, davon erzählt sie uns. Hallo, Frau Petersen.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Frau Petersen, wie verbringen Sie am liebsten Ihre Zeit mit Paul?
Also wenn ich tatsächlich die Zeit habe und die Muße und die Nerven, dann backe ich sehr gern mit ihm, weil er da eine große, große Freude dran hat, auch wenn ich dann ein bisschen eigentlich mir wünsche, Shiva zu sein und 6 Arme zu haben. Das ist immer sehr herausfordernd, weil er doch immer sehr schnell ist. Macht das große Freude mit ihm.
Und was spielen Ihre beiden Kinder, Paul und Lotta, gern zusammen?
Ja, also spielen mit Paul ist meist ein bisschen schwierig tatsächlich, aber was gut funktioniert und immer mal wieder für viel Gelächter sorgt, ist, wenn man mit einem Luftballon spielt. Also Paul hatte schon immer viel Spaß daran, Dinge durch die Gegend zu schmeißen, treten, wegzutreten und wenn andere die holen müssen, und das funktioniert immer herrlich.
Bischof Kohlgraf, eine Familie mit einem chronisch kranken, behinderten Kind, kennen Sie das auch aus eigenem Erleben?
Ich kenne das auch aus dem Freundeskreis, wobei es da ja sehr unterschiedliche Grade gibt. Also im Freundeskreis etwa ist ein Kind mit Down-Syndrom, das sich bis heute sehr, sehr gut entwickelt hat, aber wo über die Jahre viele Sorgen waren. Dieser Junge hat viele Operationen hinter sich. Das ist alles nicht schön, aber es gibt bei aller Schwierigkeit dann eben auch diese Momente von Glück und Freude und Gemeinschaft. Und das gehört auch dazu. Ich will es aber auch nicht verherrlichen und verklären. Es ist viel Arbeit, es ist viel Sorge dabei. Und eine Familie muss dann wirklich auch gut zusammenwirken, auch mit den Großeltern, die da eine Rolle spielen. Das klappt aber in dem einen Fall jetzt, meine ich, wirklich gut.
Nun geht es bei Paul um eine sehr seltene Krankheit. Morbus Hunter ist die eine Bezeichnung. Die andere Bezeichnung, abgekürzt MPS Typ 2, klingt komplex. Wie erklären Sie uns bitte die Erkrankung möglichst einfach und kurz, Frau Petersen?
Also das MPS steht in dem Fall für Mukopolysaccharidose. Ist wirklich ein schwieriges Wort für aber eine sehr schwere Erkrankung. Wenn ich es einfach erkläre, sage ich, das ist aufgrund eines Enzymdefekts, eines Gendefekts, tatsächlich die Müllabfuhr im Körper nicht richtig funktioniert. Sprich, der Bauplan für die Müllautos falsch ist und deswegen eigentlich Müll nicht wirklich abtransportiert werden kann und sich dann immer mehr Müll ansammelt. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wenn die Müllberge immer größer werden, dann kommt irgendwann ja das Leben zum Erliegen, und das passiert quasi in den Körpern der Kinder.
Und Sie hatten mir gesagt, in Deutschland gibt es ca. 1000 Erkrankte an MPS, vermutet man?
Ja, das ist so das, mit dem man grob Pi mal Daumen rechnet, ja.
Und Morbus Hunter sind dann ca. 50, meinten Sie?
Ja, ich habe bei uns in der MPS-Gesellschaft nachgefragt, in unserer Selbsthilfeorganisation, und wir sagten so ca. 50 aktuell lebend für uns Bekannte, aber die Dunkelziffer kann natürlich ein bisschen höher sein.
Paul ist jetzt 12. Wie alt war er, als Sie von seiner Erkrankung erfuhren?
Da war er noch nicht ganz 3. Also das war eine Woche vor Weihnachten 2015, da war er gerade 2/3.
Und wenn Sie zurückblicken, welche Gefühle erlebten Sie im Moment der Diagnose und danach?
Naja, also der Moment der Diagnose, da war ich allein mit ihm tatsächlich. Er war vorher ziemlich krank gewesen, und wir hatten vermutet, er hat ein pfeifisches Drüsenfieber. Das hatte sich nicht bewahrheitet. Und unser Kinderarzt hatte dann tatsächlich die Vermutung geäußert, er habe eine seltene Stoffwechselerkrankung, aber er wollte mir das nicht sagen. Und der rief mich aber am selben Tag dann abends doch an und sagte, er hat sich überlegt, er will mir es doch sagen. Er vermutet da ein Hunter-Syndrom, eine Mukopolysaccharidose, aber eine milde Variante. Und ich habe nichts Besseres gewusst damals, als zu googeln. Wie gesagt, Woche vor Weihnachten, mein Mann auf der Weihnachtsfeier, keiner da. Ich wollte gerade Paul ins Bett bringen und das Googeln war dann der Fehler, weil ich dann dachte, oh, lauter Brüder von Paul. Und bei den ganzen Diagnosen, beziehungsweise bei den Symptomen, habe ich dann check, check, check gesagt. Und dann bricht die Welt zusammen. Also da ist von einem auf den anderen Moment, ist aus meinem einfach wunderbaren, lebensfrohen, großartigen Sohn erstmal eins geworden, ein todkrankes Kind. Und das fällt einem dann auch wie Schuppen von den Augen. Also da ist, muss man erstmal gucken, wie man weitermacht.
Bischof Kohlgraf, dass ein Kind so leiden muss, es war verbunden von der Geburt an mit verschiedenen Erkrankungen. Warum lässt Gott das zu?
Wenn wir das wüssten, das ist, glaube ich, eine große Frage, dass viele Leid in der Welt, das ist jetzt ein Beispiel, der Paul mit seiner Erkrankung. Ich meine schon, dass wir gut beraten sind, auch zu akzeptieren, dass es so etwas gibt. Ich sage es jetzt mit einem theologischen Begriff, den auch das Zweite Vatikanische Konzil an einer Stelle verwendet, dass es so etwas gibt wie eine Autonomie der irdischen Wirklichkeiten. Also was sich im Körper verändert, wie sich genetisch Dinge entwickeln, wie sich vielleicht auch Zellen entwickeln im Hinblick auch auf andere Erkrankungen. Das würde ich als Theologe nicht einfach eins zu eins als ein von Gott gesteuertes System verstehen, sondern Gott hat auch die ganze Schöpfung mit einem freien Charakter ausgestattet. Das heißt, auch die Schöpfung entwickelt sich frei und dann gibt es eben Erkrankungen. Theologisch ist das kein Trost. Was mich tröstet in so einer Situation im Glauben, aber auch das ist keine einfache Lösung, dass ich sage, auch in meiner Krankheit, die mich sicherlich auch mal irgendwann treffen wird, hoffe ich, dass ich die Erfahrung mache, von Gott getragen und nicht alleingelassen zu sein. Aber eine Erklärung, warum ich jetzt genau zu diesem Zeitpunkt die Krankheit bekomme, da hilft mir auch keine Theologie.
Frau Petersen, wenn Sie jetzt nochmal zurückblicken, die ersten Jahre von Paul, das war für Sie wahrscheinlich mit immer wieder Höhen und Tiefen verbunden. Könnten Sie uns mal Beispiele nennen, damit wir davon einen Eindruck bekommen?
Das war erstes Kind, Wunschkind, unauffällige Schwangerschaft. Er ist auch problemlos eigentlich auf die Welt gekommen. Also wir haben... Er ist super gediehen. Also er war eigentlich immer, war auch groß und proper. Das ist so ein bisschen das Tückische, weil so bekannte Stoffwechselerkrankungen, sagt man immer, da die Kinder gedeihen nicht richtig, im Gegensatz zu diesen MPS-Jungs. Die sind immer eher groß und schwer. Wir haben damals in Wien gelebt tatsächlich und da war die Familie weit weg. Das war manchmal nicht immer so einfach, aber Paul war immer ein Sonnenschein. Also mein Mann erzählt immer noch, wir hatten ein paar Häuser weiter dann eine Tagesmutter und wenn man mit Paul die Straße entlang lief, und er hat morgens, er hat jeden begrüßt, er ist bis heute sehr kontaktfreudig und hallo. Und er meint, das war immer, als hätte man den Leuten mit einem Schnipser das Strahlen, das Lächeln angeschnipst. Und die Leute sind strahlend weitergegangen. Und so ist Paul eigentlich auch bis heute ein unglaublich lebensfrohes Kind. Es ist nicht direkt so, dass mehr Erkrankungen kamen. Es ist einfach so, es fing an, dass Paul ab dem Zeitpunkt, wo er Beikost kriegte, ständig Durchfälle hatte. Explosionsartig. Wir haben irgendwann festgestellt, er hört nicht so richtig. Dann hatte er Paukenergüsse. Also bis zur Diagnose hatten wir schon 3 HNO-OPs mit Paukenröhrchen und dem Herausnehmen von den Polypen und Mandelverkleinerungen und hat aber auch jeder gesagt, das ist normal und Infekte. Er hat dann irgendwann einen Nabelbruch gehabt. Das sind lauter unspezifische Dinge, aber man konnte sich auch alles irgendwie erklären. Also die Verzögerung in der Sprachentwicklung aufgrund der Hörschwierigkeiten, das war alles nicht ungewöhnlich.
Als Sie dann die Diagnose bekamen, Sie haben gesagt, das war ja ein Schock. Wie ging es dann weiter für Sie selbst?
Ganz schwierig. Also mein Mann beschreibt die Zeit immer noch oder mich in der Zeit als, da warst du Zombie. Also ich habe funktioniert, aber man muss sich irgendwie erstmal komplett neu finden. Also wenn, wie gesagt, von einem auf den anderen Moment, es heißt, dieses Kind hat diese Erkrankung und man liest nach und hört, das ist lebensverkürzend, das ist unheilbar, es schreitet fort. Und es ist ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen. Also Paul in die Krippe bringen und abholen war jedes Mal ein Spießrutenlauf, weil ich plötzlich natürlich, klar, die urplötzlich, es ist eigentlich absurd, aber man sieht plötzlich die Unterschiede von einem auf den anderen Tag zu den anderen Kindern. Man sieht gesunde andere Kinder. Und natürlich stellt man sich die Frage, wie lange habe ich noch mit dem Kind?
Welche Krankheitssymptome haben Sie denn dann noch erlebt?
Was ja bis heute ist, unser Sohn hat 3 Herzklappeninsuffizienzen. Also mittlerweile kriegt er auch eine Herzmedikation, weil dann doch irgendwann die Puste ein bisschen ausging. Er hat eine heftige Skoliose mittlerweile entwickelt tatsächlich, also an der Wirbelsäule, wo wir wirklich so ein bisschen immer gucken müssen und uns versuchen seit Jahren, um eine OP drumherum zu schleichen. Das ist schwierig.
Das heißt, da ist die Wirbelsäule verkrümmt?
Genau. Aufgrund des, und das wird natürlich mit dem Wachstum und der Größe im Körpergewicht und Körpergröße immer schlimmer tatsächlich. Und da sind schon immer viele Pest- und Cholera-Entscheidungen. Paul hat auch schon zum Beispiel an beiden Händen Karpaltunnel-OP gehabt. Das ist so ein typisches Syndrom, dass die Kinder schon so ein Karpaltunnel-Syndrom haben.
Bischof Kohlgraf, wenn es pauschal heißt, ein Kind ist ein Gottesgeschenk, ist das wertschätzend, doch beschönigt die Kirche da etwas, das im Alltag auch mit viel Leid und Trauer verbunden sein kann?
Das schließt sich nicht aus. Ich glaube, dass es nicht um Beschönigung geht, sondern dass es zunächst einmal darum geht, dass ein Mensch unabhängig von dem, wie er ist, was er leisten kann, auch in seiner Schwäche, auch in seiner Krankheit, Würde hat. Würde, die ihm als Geschenk, als Geschöpf Gottes geschenkt ist. Und darum geht es. Und ich glaube, dass das gerade auch in einer Gesellschaft, die oft sehr auf Leistung, auf Geschwindigkeit, auf Kraft und Stärke setzt, dass das eine sehr wichtige Botschaft ist. Im Grunde kann jeder Mensch in eine Situation der Hilfebedürftigkeit kommen, das muss man auch sagen. Und dann auch sagen zu dürfen, ich darf schwach sein, ich darf mir helfen lassen und verliere meine Würde nicht. Darum geht es. Nicht eine Krankheit schön zu reden oder eine schwierige Situation jetzt mit dem kranken Kind schön zu reden, aber deutlich zu machen, auch einer Gesellschaft, es gibt auch für diese Menschen eine gemeinsame Verantwortung und es geht darum, auch wahrzunehmen, dass diese Menschen ein Recht haben, auch zu dieser Gesellschaft zu gehören und dass wir eine Gesellschaft hoffentlich bleiben, die auch Solidarität mit dieser Familie, mit diesen Menschen auch leben. Und das wünsche ich mir als Christ, als Bischof, wie gesagt, weil am Ende jeder Mensch nicht nur von Geschwindigkeit, von Stärke, von Schnelligkeit lebt.
Also ich musste spontan nicken, als Bischof Kohlgraf sagte, dass es jeden treffen kann und jeder von einem auf dem anderen Moment hilfebedürftig werden kann. Also man muss ja sagen, dass angeboren nur 3% ungefähr der chronischen oder auch behinderten Erkrankungen, also Erkrankungen sind. Es sind 3% sind das circa. Die anderen werden im Laufe des Lebens erworben durch Erkrankungen, durch Unfall. Das heißt, das, was Paul hat, ist sehr kleine Prozentsatz dessen. Und das geht mir auch in der Gesellschaft aktuell sehr viel unter, wenn man darüber nachdenkt. Und ich glaube, wenn man einerseits sage ich, ich freue mich immer über Leute, die das Ganze nicht so tief kennen oder die Problematiken. Auf der anderen Seite wird dann auch vergessen, was da eigentlich teilweise passiert und wie schnell sie in so eine Situation rutschen können. Weil jedes Kind kann morgen vom Auto erwischt werden und muss auf die Intensivstation. So, da muss es nicht mal chronisch krank sein, aber wir haben einen Fachkräftemangel, der ist massiv. Und wir haben, wenn man sich die ganzen Berichte anguckt, ich glaube, im Stern war letztes Jahr da ein riesengroßer Bericht drüber, wie die Situation auf Kinderintensivstationen ist. Und das kann jede Familie treffen. So, und dass jeden Tag quasi eigentlich, überspitzt gesagt, Kinder sterben, weil wir nicht genug Fachkräfte haben, weil die Intensivstationen nicht genug besetzt werden können. Und das geht mir da verloren. Und wenn ich mir dann die Wahlergebnisse angucke, fühle ich mich da auch von der Gesellschaft ein bisschen im Stich gelassen.
Was jetzt das Familienleben betrifft, was viele Familien erleben, selbst ein Paar, das sehr gut organisiert ist, muss nach der Geburt klarkommen mit immer wieder neuen Erfordernissen. Erst recht, wenn ein Kind krank wird, dann gibt es statt Planung Chaos. Wie war das bei Ihnen in Ihrer besonderen Situation? Drehte sich über die Jahre hinweg zwangsläufig alles um Paul?
Ja, dies am Anfang nach der Diagnose definitiv. Also das anfänglich hat man auch das Bedürfnis, alles zu machen. Also man hat uns am Anfang auch mitgegeben, Sie müssen Experte für die Erkrankung Ihres Kindes werden, was auch richtig ist, weil einfach selbst unter Medizinern ist die Erkrankung oft zu unbekannt und man muss tatsächlich zum Advokat und Experten dafür werden. Das, was uns, glaube ich, sehr gut getan hat, um diesen Fokus auch mal ein bisschen zu lüften, war dann tatsächlich die Geburt unserer Tochter, die ich bis heute oder zu der ich auch bis heute oft sage, du warst und bist unsere beste Idee, die einfach diesen Fokus von Paul genommen hat bis zu einem gewissen Punkt, uns aber auch hat erleben lassen und erleben lässt, wie es ist mit einem normal gesunden Kind, also in der Hoffnung, dass das auch so bleibt. Also ich weiß ja mittlerweile, wie fragil so eine Aussage sein kann. Und das auch, glaube ich, Paul sehr gut getan hat, einfach diesen Fokus zu nehmen. Und
Damit wir uns das noch ein bisschen besser vorstellen können, fassen Sie bitte für uns zusammen, was konkret kann Paul selbstständig tun und wofür braucht er Betreuung?
Er kann konkret selbstständig dumme Ideen oder wie mein Mann sagt, sehr gute Ideen haben mit schlechter Umsetzung. Aber er kann sich nicht selbst waschen, er kann eigentlich nicht allein auf Toilette gehen. Man muss ihn eigentlich bei allem begleiten. Also wenn ich Paul beschreibe, extern sage ich, der ist mittlerweile 12, er hat auch die Größe und Kraft eines 12-Jährigen. Kognitiv sind wir mittlerweile bei 1,5 bis 2, aber bei der Energie eines mittleren Atomkraftwerks. Und das ist halt, er braucht die 100%ige Aufmerksamkeit und wenn er die nicht kriegt, dann wird er versuchen, sie zu kriegen. Und das mit allen Mitteln. Aber eigentlich braucht er eine 1:1 Begleitung über den kompletten Tag, also bis er schlafen geht. Weil er mittlerweile auch einen Verlust von Gefahrensituationen hat. Also so wie er früher an jeder Straße, wir wussten, er kann anhalten, ist jetzt seine Impulsgesteuertheit, wenn er auf der gegenüberliegenden Straßenseite etwas sieht, was ihn interessiert, dann wird er einfach drüber rennen und nicht anhalten.
Bischof Kulgraf, Familien sind in ganz besonderer Weise gefordert bei einem behinderten oder chronisch kranken Kind. Wo hilft konkret die Kirche, das Bistum Mainz?
Gut, wir haben natürlich unsere Beratungsstellen, wir haben Einrichtungen, wir haben Pflegedienste, ich glaube, das ist wichtig. Und wir können natürlich auch immer wieder schauen, dass wir unsere Gläubigen ermutigen, auch nicht wegzuschauen, wo Hilfe erforderlich ist. Ich glaube, sowas können wir als Kirche immer leisten. Wir haben auch in Kitas integrative Modelle etwa, wo Kinder auch mit unterschiedlichen Einschränkungen in Gruppen dann auch begleitet werden, was allerdings auch nicht beschönigt oder verharmlost werden kann. Das braucht da eben auch eine 1:1 Betreuung und da kommen natürlich unsere Mitarbeitenden auch oft an Grenzen. Also Integration oder Inklusion ist ein großes Wort und es ist schön, wenn es gelingt, aber es braucht dann eben auch die entsprechende finanzielle und personelle Ausstattung. Das ist oft nicht so einfach.
Und Sie haben auch Behindertenseelsorge?
Wir haben Behindertenseelsorge, etwa hier in Mainz-Gonsenheim treffen sich Menschen mit sehr unterschiedlichen Einschränkungen, auch aus unterschiedlichen Altersgruppen, mit eigenen Angeboten, Gottesdiensten, auch eigenen Freizeitgestaltungen. Auch diese Kirche mit dem Gemeindezentrum ist auch so ausgerichtet, dass sie barrierefrei ist, dass man sich dort auch treffen kann. Und es kommen eben, das ist, glaube ich, auch wichtig, auch zu diesen Gottesdiensten nicht nur Menschen mit Beeinträchtigungen, sondern es kommen auch die, jetzt in Anführungszeichen bitte richtig verstehen, die ganz normalen, gesunden Menschen aus der Nachbarschaft oder die auch da Gottesdienst mitfeiern. Ich weiß, dass ich da einmal auch einen Gottesdienst gefeiert habe. Das war ausgerechnet der Gottesdienst, an dem dann der Fastenhirtenbrief verlesen wurde, der jetzt auch nicht unbedingt jetzt nur gerecht wird allen Bedarfen der Menschen. Und er wurde dann vorgelesen in leichter Sprache. Und die Reaktion war von den jetzt Menschen ohne Beeinträchtigungen, die bei diesem Gottesdienst waren, Gott sei Dank, zum ersten Mal haben wir auch einen Hirtenbrief verstanden. Also das war dann auch irgendwo eine ganz nette Reaktion, dass das dann auch so thematisiert wurde. Also ich glaube, es kann auch sein, dass da eine Gemeinschaft wächst oder es ist so, dass da eine Gemeinschaft wächst, die dann tatsächlich Menschen aller Bedarfe auch zusammenführt und auch hilft. Und ich muss auch sagen, das wäre auch mein Wunsch an die ganz normalen Gemeinden, dass auch Menschen ausgehalten werden in den Gottesdiensten, die vielleicht auch auffällig sind in sehr unterschiedlicher Art und Weise. Das können ja sehr also dynamische Atomkraftwerke sein, von denen Sie sprechen. Die muss man dann vielleicht im Gottesdienst auch mal willkommen heißen. Aber es kann eben auch sein, dass Menschen da sind, mit denen, ja, wo man eher den Eindruck hat, die entsprechen nicht unseren Standards bis hin zu dementen Menschen. Auch so etwas haben wir ja dann auch. Die Frage ist, ich glaube, so eine Grundfrage ist immer, wo braucht es einen eigenen Förderbedarf? Das ist ja auch die ganze Diskussion im Förderschulen etwa. Wo braucht es einen eigenen Förderbedarf? Wo kann aber auch Inklusion helfen? Und das wird meines Erachtens sehr individuell sein, je nach Situation und je nach Bedarf der Menschen, die es betrifft.
Frau Petersen, Sie sind evangelisch. Haben Sie Angebote der Kirchen gesucht oder Menschen mit ähnlicher Erfahrung?
Also zugegeben, der Kirchen habe ich nicht gesucht. Wir haben zum Glück direkt den Tipp gekriegt, dass es die NPS-Gesellschaft gibt, die eine Selbsthilfeorganisation ist, die 1986 von betroffenen Eltern gegründet wurde. Und ich glaube, dass das jeder, der so eine Selbsthilfeorganisation für seine Erkrankung hat, mir zustimmen würde, dass das ein absoluter Segen ist. Weil es ist schon so schwierig genug, Menschen zu versuchen, begreiflich zu machen, wie das Leben ist mit einem Kind wie Paul. Wobei man sagen muss, dass NPS einfach auch nochmal eine Besonderheit hat, weil unter unserem Dach, also der NPS-Gesellschaft oder unter diesen Erkrankungen, haben wir die komplette Bandbreite. Wir haben Patienten oder Menschen, die mit NPS leben, die körperlich und geistig komplett fit sind, bis hin zu Menschen, die körperlich und geistig schwerbehindert sind und jegliche Grauzone dazwischen. Das ist nicht so häufig bei Erkrankungsbildern. Und dann auf Familie oder Menschen zu treffen, die genau wissen, wie das ist und was ist. Oder denen man halt nicht erklären muss, warum man am Tisch sitzend im Umkreis von 1,5 Metern alles freiräumt. Oder dass plötzlich mal einer laut losschreit oder Essen durch die Gegend fliegt. Das ist unglaublich befreiend und hilfreich. Also ich habe unfassbar tolle Menschen kennengelernt, die ich in meinem Leben nicht mehr missen möchte. Einfach nur auch, weil es diese Gesellschaft gibt. Und ohne die Gesellschaft wäre ich, glaube ich, auch heute nicht da, wo ich bin.
Ein Vorteil ist, dass Sie zusammenkommen können, so wie Sie beschrieben haben. Ein weiterer Vorteil ist, auch die Erkrankung noch bekannter zu machen. Wofür ist das wichtig?
Naja, je mehr Menschen von dieser Erkrankung gehört haben oder sie kennen, desto eher kann vielleicht auch mal ein Kind diagnostiziert werden. Also dann verkürzen wir möglicherweise die tatsächlich bei uns sehr verbreiteten langen Diagnose-Odysseen, die Patienten durchgemacht hat oder Familien durchgemacht haben. Weil es immer noch viele Ärzte gibt, die das nicht wirklich kennen, dafür, die das vielleicht mal zufällig im Studium vorbeikamen, aber die ist halt einfach auch noch so selten. Und da kann einfach ein Hinweis oder einfach ein kleiner Tipp, so könnte das sein, kann schon helfen. Und wenn man das natürlich gehört hat und auch noch dann natürlich Ärzteschulungen macht und da bei den Kinderärzten landet oder gerade die HNO-Ärzte sind da auch ein ganz wichtiger Punkt, dann ist das absolut hilfreich, ja. Weil je früher man auch mit den Therapien beginnt, desto besser für die Kinder dann wieder.
Was Sie jetzt beide erwähnt haben und herausgestellt haben, sowohl Sie, Bischof Kohlgraf, als auch Sie, Frau Petersen, war das Gefühl, wir können auch zusammenkommen, ohne dass man viel erklären muss. Also sowohl bei der Behindertenseelsorge als auch jetzt bei der Selbsthilfeorganisation, bei der Gesellschaft für MPS-Patienten. Wer oft aus dem Blick gerät bei Familien mit chronisch kranken oder behinderten Kindern, sind die Geschwisterkinder. Finden die auch irgendwie eine Möglichkeit bei ihrer Gesellschaft?
Die haben, und das finde ich ganz großartig, eine ganz entscheidende Rolle. Also wir bieten jedes Jahr ein Geschwisterwochenende an, also verschiedene Aktionen, auch Geschwister für die älteren Geschwister oder aber auch gibt es Treffen zwischen fitten MPSlern, wie wir sie nennen, das sind die kognitiv fitten und Geschwistern. Aber ganz entscheidend finde ich diese Geschwistertreffen, weil einfach, das war uns auch immer ganz wichtig, dass das irgendwann auch für Lotta mal da ist, dass die lernt und auch die Geschwisterkinder lernen, dass sie Bedürfnisse haben dürfen und auch diese äußern müssen und nicht immer zurückstecken müssen hinter dem kranken Geschwisterkind. Und das ist also essentiell, finde ich einfach. Und das ist früher ja ganz früh oft vergessen gegangen, weiß ich nicht. Also ich bin froh, dass Lotta zum Zeitpunkt der Diagnose noch nicht auf der Welt war, weil ich für sie, glaube ich, nicht hätte vernünftig da sein können, dass diese Form der Trauer, die so eine Diagnose ja eigentlich auch ist, und in dieser Verarbeitung dieser Trauer, ich nur mich um Paul und mich und meinen Mann quasi kümmern musste, aber nicht noch um ein anderes Kind und ihr damit nicht noch irgendein Trauma mitgegeben hat und sie in diese Situation reingeboren wurde und es gar nicht anders kennt.
Sie, Herr Bischof Kohlgraf, haben eben etwas noch nicht erwähnt, was aber auch erwähnenswert ist, nämlich Sie haben Frau Petersen unterstützt bei einer Aktion der Selbsthilfeorganisation Gesellschaft für MPS. Warum war Ihnen das wichtig und was haben Sie da gemacht?
Gut, wir haben eine gemeinsame Bekannte, die mich auf das Thema und auf Frau Petersen und die Situation von Paul aufmerksam machte. Und es wanderte eine bunte Mütze durch Deutschland oder durch Mainz zumindest. Also ich glaube, so ganz international war es nicht angelegt, aber zumindest hier durch die Region. Und ich habe mich dann auch mit dieser bunten Mütze ablichten lassen. Das war ein sehr bescheidener Beitrag, muss ich sagen. Aber ich habe es eigentlich sehr gerne gemacht. Es gibt ja auch andere Bereiche, wo ich angefragt werde. Und gerade in diesen, finde ich, auch für Familien und Betroffene dann auch sehr bedrängenden Situationen, meine ich, kann ich da als Bischof dann auch mit sehr kleinen und Schritten und wenig Aufwand hoffentlich auch ein Zeichen setzen. Und es gab ja auch noch andere, die mitgemacht haben. Und ich glaube, das war sehr wichtig.
Ja, also tatsächlich ist Mütze auch nicht die Mütze oder eine Mütze, sondern es ist nur Mütze. Es hat als erste eine Botschafterurkunde von uns bekommen. Also sie ist quasi unsere erste Botschafterin neben Sabrina Kirschner, die Kinder- und Jugendbuchautorin. Die ist erst danach Botschafterin geworden. Und Mütze ist, da muss ich Sie korrigieren, Herr Bischof Pulgoff, mittlerweile, also sie war bis auf in Asien mittlerweile auf allen Kontinenten. Mütze war schon in Sydney. Mütze war auf dem Kopf von Hermann Mayer, dem Herminator. Mütze war an vielen Stellen und soll so ein bisschen zeigen, dass die Welt halt bunt ist, ne? Und es nicht nur schwarz und weiß gibt.
Aber das höre ich ja gern, dass ich mich da vertan habe.
Frau Petersen, ein sehr hoher Betreuungsbedarf für Paul. Arzttermine, Therapien, alles soll irgendwie funktionieren. Wie ist denn da überhaupt Ihr Leben möglich?
Das ist mein Leben. Also ich muss sagen, mein Mann und ich, wir sind einfach ein sehr gutes Team. Also dieser Teamgedanke, das ist auch was, was er und ich sehr pflegen und versuchen uns da gut zu ergänzen. Wir haben uns versucht, mit vielen Standbeinen aufzustellen, was Unterstützung betrifft. Aber man muss halt extrem gut getaktet und organisiert sein, um das alles irgendwie auf die Beine zu stellen und braucht dann doch mal die ein oder andere Unterstützung an der Seite.
Und wir haben jetzt auch wenig weiter über Ihr eigenes Leben gesprochen. Wie groß ist das Risiko, dass die Ehepartner auch wieder stärker in alte Rollenmuster verfallen, in einer Familie mit einem behinderten oder chronisch kranken Kind?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr großes Risiko. Das ist auch bei uns so gewesen. Also ich wollte nie in die klassische Rolle, das klassische Rollenmodell, der Ehemann verdient, ist Hauptverdiener und ich arbeite vielleicht, wenn es hochgeht, Teilzeit oder wenn hauptsächlich mit den Kindern zu Hause, aber mit so einer Diagnose, mit all den Anforderungen ist das tatsächlich auch bei uns ungewollt, sind wir in dieses Rollenmodell reingerutscht, weil man zu einem Zeitpunkt Entscheidungen treffen muss, die weitreichend sind, wo man eigentlich so Entscheidungen gar nicht treffen kann, weil man zu sehr mit der Diagnose beschäftigt ist. Und eigentlich war zu dem Zeitpunkt, als Paul diagnostiziert wurde, wir waren gerade aus Wien zurückgekehrt, ich hatte eigentlich ein sehr gutes Jobangebot und wir hätten beide bei Vollzeit gleich verdient. Und ich habe dann erstmal gesagt, nee, klar, ich bleibe jetzt erstmal zu Hause und gucke und bin halt dann in die Teilzeit und in sehr wenig Teilzeit gegangen und das hat sich halt dann auch so weiterentwickelt. Und es ist schwierig daraus, also ich glaube, es ist fast unmöglich, da rauszukommen. Ich glaube, am Ende gibt fast jeder auf.
Sie arbeiten heute in Teilzeit bei der Gesellschaft für MPS. Wie organisieren Sie das konkret im Alltag?
Also wir funktionieren nur noch über unseren großen Familienkalender digital, in dem wir alles eintragen. Es gibt einen Tag in der Woche, an dem ich nach Aschaffenburg in unsere Geschäftsstelle fahre, wenn alles klappt und ich mal so einen ganzen Tag einfach arbeiten kann. Wir haben zum Glück dadurch, dass meine Schwiegereltern mit im Haus sind, meine Schwiegermutter, die die ein oder andere Freizeitaktivität unserer Tochter dann übernimmt, damit die das halt auch ganz normal tun kann. Und ansonsten habe ich meine 20 Stunden auf die restlichen, also auf 4 Tage aufgeteilt und dann der Rest, also eigentlich immer um die Termine, um die fixen Therapietermine drumherum geplant. Mein Mann macht zum Beispiel die Physiotherapie, damit ich montags nach Aschaffenburg kann. Die Enzymersatztherapie findet zu Hause statt. Ich mache die Hippotherapie. Zum Glück ist die Ergotherapie mittlerweile in der Schule. Und das ist halt wieder der Glück mit der Förderschule, dass Paul einfach dort auch also abgeholt wird und wieder nach Hause gebracht wird, dass wir jetzt diese Wege nicht haben.
Bischof Kulgraf, bei einer chronischen Erkrankung, einer Behinderung kann auch die Lebenszeit des Kindes verkürzt sein. Wo bieten Sie da Unterstützung?
Gut, Seelsorge ist hoffentlich immer bereit, auch Menschen zu begleiten. Und Sie haben ja gerade auch davon gesprochen, Frau Petersen, dass das im Grunde auch schon Trauerprozesse sind, die laufen, also mit der Diagnose. Insofern eigentlich wahrscheinlich Trauer mit all den Phasen. Und ich glaube, da braucht's das seelsorgliche Angebot. Aber ich meine auch, dass es eine Aufgabe von Gemeinden ist, da auch nicht wegzuschauen, sondern eben auch dabei zu sein. Und wenn es mal ganz alltägliche Hilfen sind, also das würde ich mir von unseren christlichen Gemeinden erhoffen, dass das auch möglich ist und dass es da auch konkrete Begleitung gibt, dass Menschen nicht einfach weglaufen. Das ist ja oft auch eine Versuchung, dass man es dann selber auch nicht aushält, in der Trauer dabei zu sein, ohne sich vielleicht in Floskeln zu verlieren in der Begleitung von Menschen. Also das erlebe ich ja auch im Freundeskreis zum Teil oder im Bekanntenkreis. Also da sollte Kirche eigentlich eine gute Gemeinschaft sein.
Frau Petersen, mit der Erkrankung könnte es sein, dass Paul eventuell nicht mehr das Erwachsenenalter erreicht. Was geht Ihnen dabei durch den Kopf? Welche Gefühle haben Sie?
Das ist gemischt. Also das ist etwas, was ich, glaube ich, mittlerweile sehr gut verdrängt habe. Das ist ja ein Damoklesschwert, was immer über uns ist. Also es gibt ja keinerlei Prognosen. Es kann uns keiner sagen, das wird passieren oder das nicht. Der erste andere Hunter, den ich kennengelernt habe, der ist von einem auf den anderen Tag an einem Herzstillstand verstorben, womit keiner gerechnet hatte. Auch das kann uns passieren. Also Paul kann morgen früh nicht mehr aufwachen. Das kann nächste Woche sein. Das kann aber auch noch 30 Jahre dauern. Das ist schwierig. Es kann auch passieren aufgrund des hohen Narkoserisikos, dass bei der nächsten OP irgendwas passiert. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Also am Anfang ist das natürlich eine große Angst, ein großes Thema. Jetzt ist natürlich dieses Jahr das alles schon 10 Jahre her. Ich sage immer, das Gehirn ist ein fantastisches Organ, was sich an die widrigsten Lebensumstände gewöhnt und damit umzugehen. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, wie man in einem Kriegsgebiet lernt zu leben. Wir lernen ja haben gelernt, mit diesem Damoklesschwert zu leben. Es sind, glaube ich, gemischte Gefühle. Das ist sicher ein gewisser Punkt Angst. Ich habe aber auch manchmal Angst, dass mein Sohn noch durch zu viel durch muss. Ich habe nach einem Gespräch mit unserem Wirbelsäulenarzt, den Satz geprägt, was ist für mich, und da rede ich wirklich nur von mir persönlich, das kann ich nur über mich sagen, was ist für mich als Mutter MPS? Und ich sage immer, MPS ist für mich, wenn ich mir wünsche, dass mein Sohn frühzeitig friedlich einschlafen darf, damit er durch den Mist, der auf ihn wartet, nicht durch muss. Weil ich ihm ja eigentlich das gar nicht erklären kann. Ich kann ihm keine Schmerzen erklären. Er kann uns ja auch selbst nicht sagen, ob er irgendwo Schmerzen hat. Wenn ich frage, hast du Aua, sagt er ja, am Knie. Das sagt er aber auch schon, seit er 3 ist. Und ich glaube, und es ist natürlich auch eine Angst da, dass er so alt wird, dass wir es irgendwann auch körperlich nicht mehr schaffen, diese Pflege. Und das in dieser massiven Situation des Pflege- und Fachkräftemangels, gerade in diesem Bereich, wo wir wissen eigentlich, wir werden sehr lange und sehr viel auf uns alleine dargestellt sein. Da habe ich auch Bedenken vor, wie das funktionieren soll.
Ist das auch so, dass Sie bisher in diesem Leben zusammen mit Paul auch Gefühle hatten, für die Sie sich geschämt haben, in dem Sinne, sowas darf ich doch jetzt nicht denken und fühlen?
Ganz sicher. Ganz sicher. Ich glaube, dass kaum jemand das in der Situation, in so einer Situation manchmal nicht hat. Es ist schon sehr herausfordernd. Also man kommt schon häufig echt an seine Grenzen, emotional, körperlich, insgesamt.
Was sagen Sie, Bischof Kohlgraf, dazu, wenn Sie so etwas hören?
Ja, das sage ich jetzt, also aus der Theorie natürlich. Also insofern würde ich mich sehr hüten. Aber ich würde alles tun, auch als Seelsorger, den Menschen, die es betrifft, diese Schuldgefühle zu nehmen. Und ich glaube, das darf man auch im Glauben, das darf man auch vor Gott zulassen, diese Gedanken. Das meine ich schon. Also diese Ehrlichkeit auch, sich das auch einzugestehen. Aber da müsste ich jetzt auch sagen, wer bin ich eigentlich jetzt, dass ich über die Gedankenwelt von Frau Petersen urteile? Das möchte ich jetzt auch nicht.
Wobei es ja auch gerade gut sein kann, darüber zu sprechen. Frau Petersen, haben Sie das Gefühl, es wird zu wenig genau darüber gesprochen? Sind da die Familien oft allein gelassen, weil man sagt, ach, naja, irgendwie geht es ja doch mit einem behinderten Kind und es gibt doch so viele schöne Seiten. Wie erleben Sie das?
Ja, ich es ist, glaube ich, vielschichtig. Also ich habe sehr gute Freunde, auch durch MPS, mit denen ich mich da sehr offen und ehrlich austauschen kann. Ich glaube, man lernt auch zu verstehen, mit wem man wie reden kann tatsächlich. Mich stören manchmal so ein bisschen die Diskussionen von Menschen, die nicht in so einer Situation sind, also die nicht mit einem chronisch kranken, behinderten Kind leben. Wenn es jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren um diesen Bluttest ging, wo man Trisomien, diese drei Trisomien ausschließen konnte und es immer diese Diskussionen gibt, ist ein Leben lebenswert? Wer entscheidet darüber? Ich möchte meinen Sohn um nichts in der Welt hergeben. Was mir zu kurz kommt, ist oft auch mal der Gedanke, ja, wenn einmal würde das aber jemand nochmal machen. Hätte man als Familie die Kraft, das Ganze noch ein zweites, vielleicht ein drittes Mal zu machen, wenn man zum Beispiel weiß, es ist ein Gendefekt, der vererbt wird? Oder will man den Leuten dann sagen, na, wenn du die Kraft nicht hast, dann kriegst du eben nicht noch ein Kind? Da gehen mir die Diskussionen oft nicht weit genug und die Überlegungen in der Richtung tatsächlich. Und mir hat damals geholfen, dass ich einen Bericht von einem MPS-Mädchen, einer kognitiv Fitten, gelesen habe, die tatsächlich mit ihren Eltern vor dieser Frage stand. Die Mutter war noch mal schwanger und die hatten ein ganz schlechtes Gewissen, weil sie halt einen Gentest gemacht haben. Und die dann schrieb, sie hätte ihre Eltern gebeten, dieses Kind nicht zu kriegen, wenn es den Gendefekt gehabt hätte, weil sie nicht möchte, dass ein Geschwisterkind durch all das durch muss, was sie durchlebt. Und das fand ich sehr eindrücklich, weil das sind natürlich alles Dinge, ich kann Paul nicht fragen, ob er sein Leben in der Form lebenswert findet. Ich glaube schon, er hat viel Spaß noch und große Freuden und freut sich wie ein Keks über jedes Essen, egal was es ist. Und dennoch, ich kann ihn nicht fragen, wie blöd das alles ist. Die ganzen Termine, das Korsett zu tragen, die Diskussionen, die wir halt darüber führen, müssen wir ihn durch diese heftige OP schicken oder nicht, oder auch die Medikamentengaben, kann ich nicht. Und wie gesagt, also da gehen mir manchmal die Gedankengänge und die Meinungen, die da ausgetauscht werden, nicht weit genug. Ich finde, man muss einfach zulassen, dass es da viele verschiedene Meinungen und Situationen gibt.
Das ist natürlich jetzt ein sehr, sehr großes Feld. Ich kann das gut hören, was Sie sagen. Trotzdem braucht es, glaube ich, in so einer Gesellschaft, wo Diskussionen gerade, weil, da gebe ich Ihnen recht, gerade oft an der Oberfläche bleiben, braucht es vielleicht auch sozusagen die ethische Kritik an bestimmten Haltungen, weil es natürlich auch die oberflächliche Position gibt, lass mal den Menschen doch das Leid ersparen. Das ist natürlich auch sehr oberflächlich formuliert. Ich glaube, worum es nicht gehen darf, auch von uns als Kirche, auch wenn wir an bestimmten ethischen Standards festhalten, den Stab zu brechen über die einzelnen Personen, die eine Entscheidung treffen. Ich glaube, darum geht es. Und dann auch seelsorgliche Begleitung nicht abzubrechen, nur weil jemand, nicht was heißt nur, also weil jemand eine Entscheidung trifft, wo wir als Kirche grundsätzlich in der ethischen Bewertung sagen würden, das teilen wir nicht. Wir müssen dann wahrscheinlich auch tatsächlich auch als Kirche leben lernen, damit leben lernen, dass Menschen sich anders entscheiden, aber dass wir dann dennoch, noch einmal gesagt, nicht den Stab brechen und auch nicht die Beziehung abbrechen.
Ja, finde ich einen guten Punkt, weil wenn ich eins gelernt habe durch die Erkrankung meines Sohnes, ist, man hat nie, also das Urteilen über andere, das bringt gar nichts, weil man nie den Einblick hat in das Leben anderer, was das wirklich bedeutet. Also ich kann sagen, dass ich eigentlich noch in einer sehr guten oder wir in einer sehr guten Situation sind, weil ich mir meines Partners, meiner Ehe sehr sicher sein kann, weil wir jetzt nicht irgendwie existenziell irgendwie im Moment, also ich hoffe, das bleibt so, definitiv keine Probleme haben, weil wir doch noch ein gewisses Netzwerk an Unterstützung haben, was bei anderen nicht so ist, weil auch Paul noch nicht so palliativ in der Form ist, dass man mit Sauerstoffgaben und heftigen Medikamenten, also da sind Menschen, die ganz anders alleine auf weiter Flur kämpfen müssen. Und deswegen, es gibt immer, glaube ich, gute Gründe auch für sehr schwerwiegende Entscheidungen. Und da entweder genau hinzuhören oder, also bevor man ein Urteil fällt, und am besten gar nicht zu urteilen. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Frau Petersen, Sie haben im Vorgespräch mit mir gesagt, es gibt so einen Satz, der Sie ein bisschen ärgert. Welcher Satz ist das?
Das heißt, ärgert, dass diesen Satz habe ich von meiner damaligen Chefin gehört, hatten wir gerade 2 Tage die Diagnose und ich bin noch mal schnell nach Wien geflogen, um da zu unterstützen. Und dann kam von ihr, ich weiß, wie es dir geht. Und ich habe nur gedacht, ich sag's jetzt salopp, du blöde Kuh, du hast nicht mal Kinder. Woher willst du wissen, wie es mir gerade geht? Und das ist tatsächlich ein Satz, den ich, glaube ich, nie mehr in der Form in den Mund genommen habe. Oder ich sage halt immer, ich kann nur versuchen zu verstehen, wie es dir geht. Aber ich weiß natürlich nicht, weil ich auch sage, selbst auch andere Hunter-Mamas, mit denen ich mich unterhalte, wir haben ja zum Glück halt diese Gesprächskreise und Möglichkeiten, das ist die Schuhe und die Stuhlstapfen, das sind immer andere und in denen muss man erstmal gegangen sein.
Der wichtige Hinweis, dass es sehr wesentlich ist, darüber im Gespräch zu bleiben. Ganz herzlichen Dank, Frau Petersen, und alles Gute für Paul und für Ihre ganze Familie.
Ich danke Ihnen sehr herzlich auch für diese Möglichkeit, hier zu reden und ein bisschen über MPS aufzuklären und die Wichtigkeit auch von Selbsthilfeorganisationen.
Danke auch für das gute Gespräch und für die Einblicke auch ins persönliche Leben. Das ist ja auch nicht so einfach, das so zu tun. Vielen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen, Bischof Peter Kohlgraf. Ein herzliches Dankeschön allen fürs Zuhören. Wir freuen uns über Ihre Bewertungen, wenn Sie anderen den Podcast Lebensfragen empfehlen, wenn Sie Lust haben auf unsere früheren Folgen und sie anhören. Dafür danken wir Ihnen sehr. Eine gute Zeit jetzt im Frühling. Bis bald.
Das war Lebensfragen. Menschen im Gespräch mit Bischof Peter Kohlgraf und Anja Schneider. Der Podcast aus dem Bistum Mainz.